Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul 13 US-Soldaten mit in den Tod gerissen. Er steuerte sein Auto in einen NATO-Konvoi und sprengte sich in die Luft. Außer den Soldaten starben auch ein Polizist und drei Passanten. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban.
Wieder haben die Taliban mitten in der afghanischen Hauptstadt zugeschlagen. Der bisher schwerste Angriff auf die internationalen Truppen in Kabul. Und wieder bergen Soldaten die Verletzten. Rettungshubschrauber fliegen sie in die Lazarette. Nach Angaben der Taliban ist ein Bus mit Ausbildern der US-Armee ihr Ziel gewesen. Sie haben mit einem Auto voller Sprengstoff den Konvoi angegriffen. Soldaten wurden getötet, aber auch afghanische Zivilisten. Schon Mitte September hatten die Aufständischen in Kabul die US-Botschaft und das Hauptquartier der internationalen Truppen angegriffen. Fast 20 Stunden dauerte es damals, bis die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle hatten. In den kommenden Monaten sollen immer mehr internationale Soldaten abgezogen werden. An ihrer Stelle sollen afghanische Sicherheitskräfte in weiteren Provinzen die Verantwortung übernehmen. Doch Experten warnen, die Voraussetzungen für einen Abzug seien schlechter als angenommen.
Die NATO sagte, die Taliban seien entscheidend geschwächt worden. Und das ist die Antwort der Taliban. Ich denke, dass die Schlussfolgerung daraus sein muss, dass man eine politische Lösung mit den Taliban suchen muss, weil eine militärische Lösung bis jetzt nicht funktioniert.
Doch bisherige informelle Kontakte zwischen der Regierung und den Taliban haben keine politischen Ergebnisse gebracht. Die Aufständischen haben heute gezeigt, dass sie weiterhin auf Terror und Gewalt setzen.
In der syrischen Rebellenhochburg Homs kämpft die Armee jetzt auch gegen desertierte Soldaten. Nach Angaben der Opposition wurden dabei in der Nacht mindestens 17 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Auch die Zivilbevölkerung werde von den Truppen weiterhin angegriffen. Gestern sollen nach den Freitagsgebeten 36 Menschen getötet worden sein. Sie hatten ein militärisches Eingreifen des Westens ähnlich wie in Libyen gefordert.
Das Datum auf dem Schild soll zeigen, dass dieses Internetvideo von heute ist. Hier demonstrieren in der Provinz Daraa im Süden Syriens erneut Oppositionelle gegen die Regierung Assad. Der Mann, der den heftigen Beschuss dieser Häuser filmt, sagt, dass auch diese Bilder von heute stammen. Nach seinen Angaben aus Homs. Verbittert kommentiert er weiter: Schaut her, so werden wir von unserer Armee behandelt. Die Menschenrechtsgruppe Beobachter Syriens meldet, es seien bei dem Angriff in Homs 3 Menschen getötet worden. Offenbar greifen syrische Truppen erneut Städte und Dörfer an, nachdem gestern Aktivisten die Regierung provozierten. Die Demonstranten in Homs skandierten: Assad, hör auf zu bellen, wir wollen eine Flugverbotszone. Ein Appell an die internationale Gemeinschaft, das brutale Vorgehen der syrischen Armee zu stoppen. Gestern wurden nach Angaben der Opposition mindestens 36 Menschen getötet. Auch heute sollen wieder zahlreiche Demonstranten von Soldaten getötet worden sein. Mit diesen Bildern wollen Oppositionelle belegen, dass in diesem Auto ein Mann erschossen wurde. Diese Behauptungen, die von Aktivisten über das Internet verbreitet werden, können allerdings nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.
In der CDU wird über einen flächendeckenden Mindestlohn diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident McAllister forderte eine Neuorientierung der CDU bei diesem Thema. Die Partei müsse sich eingestehen, dass in Deutschland teilweise zu niedrige Löhne gezahlt würden, sagte er der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Die Antragskommission für den CDU-Bundesparteitag hat der Partei nach einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers empfohlen, sich für eine allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze auszusprechen.
Können Geringverdiener in Deutschland noch von ihrer Arbeit leben? Diese Frage spaltet die politischen Lager, bisher jedenfalls. Die SPD will einen flächendeckenden Mindestlohn, die CDU nicht und die FDP schon gar nicht. Doch jetzt kommt Bewegung in die Fronten, denn der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels fordert nun auch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn.
Es ist einfach auch aus dem christlichen Menschenbild heraus nicht richtig, wenn ein Mensch wirklich 8 Stunden am Tag arbeitet und der Lohn so ist, dass man nicht davon leben kann. Eine Erwerbsarbeit hat auch eine Würde und die Würde von Erwerbsarbeit wird auch durch die Bezahlung ausgedrückt. Und eine Arbeit, wo man nicht von leben kann, finde ich, hat auch keine Würde.
Die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, sagt Laumann, sollen die Tarifparteien festlegen. Ein heißes Eisen, denn während sich Merkel noch gestern vor den Mittelständlern der Union gegen flächendeckende Regelungen aussprach, hatte CSU-Chef Seehofer damit heute auf der gleichen Veranstaltung keine Probleme.
Ich habe nie die These vertreten, dass es Dumpinglöhne geben sollte. Und insofern ist dies ein Gedanke, der durchaus Sympathien auf meiner Seite hat.
Bei der SPD wittert man bereits den nächsten Koalitionskrach.
Es ist Handeln jetzt angesagt. Und da habe ich natürlich die Frage zu stellen, ob die FDP auch schon von der Kehrtwende der CDU in dieser Frage weiß.
Die FDP weiß davon, sah sich heute zu einer Stellungnahme aber außerstande, weil man das Thema gerade ganz neu diskutiere, hieß es, mit ungewissem Ausgang.
Das Bundesfinanzministerium hat einen milliardenschweren Rechenfehler bei der sogenannten Bad Bank der Hypo Real Estate eingeräumt. Die dem Staat gehörende FMS Wertmanagement habe in ihren Bilanzen 55,5 Milliarden Euro falsch verbucht. Durch die Korrektur sinke auch der Schuldenstand Deutschlands um 2,6 Prozentpunkte. Bundeshaushalt und Neuverschuldung seien aber nicht betroffen, da die Finanzierung der Bad Bank über einen Sonderetat geführt werde.
Unverhoffter Geldsegen. Die Bundesrepublik Deutschland ist von einem Tag auf den anderen um mehr als 50 Milliarden Euro weniger arm. Grund dafür sind fehlerhafte Buchungen bei der Bad Bank FMS, der verstaatlichten Hypo Real Estate, für die der Bundesfinanzminister verantwortlich ist. Im Prinzip wurden Plus und Minus verwechselt.
Bundesfinanzminister Schäuble ist allein zuständig dafür, dass die HRE Schrottbank ordnungsgemäß geführt und richtig beaufsichtigt wird. Er muss jetzt restlos aufklären, wie es zu diesem unglaublichen Rechenfehler kommen konnte.
Die kapitalen Milliardenfehler waren seit dem vergangenen Jahr entstanden, sind aber erst jetzt aufgefallen. Nach Ansicht der FDP befinden sich Finanzmärkte und Finanzpolitik offensichtlich im Ausnahmezustand.
Für die Menschen muss das ja ein verheerendes Bild abgeben, wenn plötzlich zweistellige Milliardenbeträge an öffentlichen Geldern auftauchen. Es muss geklärt werden, wie es dazu kommen konnte. Das ist mit menschlichem Fehler schon kaum mehr zu erklären.
Die Hypo Real Estate war während der Finanzkrise 2009 mit dem Ziel verstaatlicht worden, einen Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern.
Es kann eigentlich nicht sein, dass man so viel Geld in die Hand nimmt, um diese Bank zu retten. Und dann sind wir nicht in der Lage, eine ordentliche Buchführung zu machen. Und wir werden noch mal intensiv auch im Finanzausschuss des Bundestages uns das vornehmen.
Doch so unglaublich der Rechenfehler anmutet, Experten wundern sich darüber nicht. Speziell Buchprüfer, sagen sie, stünden unter einem immensen Druck, die hochkomplizierten Zahlenkolonnen möglichst schnell abzusegnen.
Bundesweit haben heute wieder tausende Menschen gegen die Macht der Banken demonstriert. An den kapitalismuskritischen Veranstaltungen der sogenannten Occupy-Bewegung beteiligten sich weniger Menschen als an den vergangenen beiden Wochenenden. Die größten Protestaktionen fanden in Berlin und in Frankfurt am Main statt. Hier schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf etwa 2000. Die Veranstalter hatten mit deutlich mehr Unterstützung gerechnet. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist das Hochwasser heute nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Am Mittag erreichte zwar eine neue Scheitelwelle des Flusses Chao Phraya die 12-Millionen-Metropole. Im Stadtzentrum hielten die meisten Deiche dem Druck aber stand. Im Norden und Westen stehen dagegen noch mehrere Stadtteile unter Wasser.
Heute Abend am Chao Phraya-Fluss in Bangkok. Die befürchtete große Flut ist ausgeblieben. Die Dämme, die nach Osten die City schützen, haben gehalten. Die Stadt schöpft wieder etwas Hoffnung. Doch nur ein paar Kilometer von der Innenstadt entfernt auf der Westseite des Stroms sind Uferbefestigungen überschwemmt worden. Der Stadtteil Ping Lao steht metertief unter Wasser. Mehrere tausend Menschen müssen fliehen. So ist das seit Tagen. Außenbezirke überflutet, das Herz der Stadt kaum betroffen. Der Grand Palace, nahe am Fluss gelegen, heute Morgen nur ein paar Zentimeter Wasser, auch die gehen später noch zurück. Khao San, das berühmte Viertel der Rucksacktouristen, ist ebenso wenig betroffen wie die Touristenzentren im Süden von Thailand. Premierministerin Yingluck Shinawatra gab sich heute wieder optimistisch. Habt Vertrauen in Thailand, sagt sie uns. Wir leiten das Wasser nach Osten und Westen ab. Ich hoffe, sagt sie, wir können Teile von Bangkok retten. Doch kurz darauf steigt das Wasser am alten Flughafen im Norden der Stadt. Das Wasser gehe zurück, hatte die Regierung gesagt, aber heute musste das im Flughafen untergebrachte Krisenzentrum von hier fliehen.
Eine Katastrophe, wie in Zeitlupe. Das Wasser steigt langsam, ohne spektakuläre Welle. Aber in manchen Stadtteilen von Bangkok steht es seit Tagen, in den nördlichen Provinzen seit Wochen. Ein Ende ist nicht abzusehen.
Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Der 68-Jährige nahm den Preis bei einer Feier in Darmstadt entgegen. Delius sei ein kritischer, findiger und erfinderischer Beobachter. Er lote in seinen Romanen und Erzählungen die historischen tiefen Dimensionen der Gegenwart aus, lautet die Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München seine Führungsposition untermauert. Der deutsche Rekordmeister besiegte Nürnberg mit 4:0. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart-Dortmund 1:1, Wolfsburg-Berlin 2:3, Mönchengladbach-Hannover 2:1. In der Partie Mainz gegen Bremen steht es kurz vor Ende 1:3. Bereits gestern unterlag Freiburg-Leverkusen mit 0:1. Morgen trifft Köln auf Augsburg und Hamburg empfängt Kaiserslautern. Die Tabelle: Bayern München souverän an der Spitze, Schalke jetzt Zweiter vor Dortmund, Mönchengladbach, Stuttgart und Hannover. Die zweite Hälfte wird angeführt von Berlin, dann Wolfsburg, Köln und Nürnberg, in der Abstiegszone Augsburg, Hamburg und Schlusslicht Freiburg. In der kommenden Nacht endet in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit. Um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt auf 2 Uhr. Dadurch wird es morgens wieder früher hell, aber auch nachmittags früher dunkel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 30. Oktober.
Die langgestreckte Hochdruckzone über Europa reißt morgen auseinander. Das macht es den atlantischen Tiefausläufern noch einfacher, Wolken nach Deutschland zu lenken. Regen fällt aber kaum. Die Nacht beginnt vom Alpenrand bis zur Oder teilweise klar. Später ziehen auch dort, wie schon im übrigen Land, dichte Wolken auf. In der Westhälfte fällt vereinzelt Regen. Hier und da bildet sich Nebel, der sich im Süden morgen örtlich zäh hält. Sonst meist stark bewölkt. Gebietsweise zeigt sich auch die Sonne. Vor allem vom Südwesten bis in die Mitte sowie in Nordseenähe fällt etwas Regen. In der Südhälfte weht der Wind schwach, sonst teilweise mäßig, an der Nordsee auch frisch. Am Niederrhein bleibt es heute Nacht mit 12 Grad sehr mild, am Alpenrand etwa 0 Grad. Morgen an Rhein und Main 17 bis 19, bei zähem Nebel örtlich nur 9 Grad. Die Aussichten: In der neuen Woche wird der Hochdruckeinfluss wieder stärker und beschert uns abseits zäher Nebelfelder wieder mehr Sonne. Es wird sogar noch etwas milder und Regen bleibt eher die Ausnahme.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.50 Uhr, heute mit Karin Mioska darin. Geschenk von der Bad Bank, 55 Milliarden für Schäuble und Kampf für Menschenrechte, 30 Jahre Terre des Femmes.